Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Die Türkei erlebt nach wie vor eine große Protestwelle. Schnell werden da Erinnerungen wach. An den Gezi Park, an das Jahr 2013. Damals hatte die Protestbewegung einen eigenen Soundtrack, wurde unterstützt von Künstlerinnen und Künstlern. Aber wie sieht das jetzt aus? Welche Rolle spielen Kunst und Kultur bei den aktuellen Protesten? Das ist eines der Themen heute im Kompressor. Mein Name ist Christoph Reimann. Schön, dass Sie dabei sind. Die Proteste in der Türkei gehen weiter. Gestern Abend sind wieder Zehntausende auf die Straße gegangen. Die Demonstranten fordern die Freilassung des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Aber es geht um noch viel mehr. Um den Kampf um eine neue, eine andere Türkei. Um ein Ende der Regierung Erdogan. Eindrücke aus Istanbul, hier von Filiz Kükrikol.
Die Türkei ist säkular und wird es bleiben. Ein Slogan, der gegen die islamisch-konservative AKP von Staats- und Regierungschef Erdogan zielt. Studierende hatten wieder den Demonstrationsabend eröffnet. Tausende waren zum Maçka-Park gekommen und forderten den Rücktritt der Regierung. Die Festnahme des Oberbürgermeisters ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, sagt diese Studentin dem ARD-Studio Istanbul. Wir sind 20, 23 Jahre alt und haben noch keine andere Regierung erlebt. Nun wird uns auch das Recht genommen, unseren eigenen Präsidenten zu wählen. Das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Revolutionen finden auf der Straße statt und wir denken, dass der, der durch Wahlen kommt, auch durch Wahlen gehen soll. Wir wollen unser Leben unter der Führung des Präsidenten leben, den wir selbst gewählt haben.
So klingt der Protest. Istanbuls Oberbürgermeister ist beliebt. So beliebt, dass er Erdogan gefährlich werden könnte bei der Präsidentschaftswahl, die für 2028 angesetzt ist. Viele sehen in der Verhaftung deshalb auch ein politisches Manöver von Erdogan. Und auch das lässt die Menschen auf die Straße gehen, trotz des Versammlungsverbots der Regierung. Beral Matra ist Kuratorin, Kunstkritikerin, lebt in Istanbul. Mit ihr konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Hallo.
Hallo.
Wie nimmt die Kunstszene, in der Sie sich bewegen, die Verhaftung İmamoğlu's wahr?
Jetzt haben wir dieses Problem, aber seit einer Woche machen alle Kunstinstitutionen und Künstler und Kuratoren und Veranstaltungen Proteste in sozialen Medien. Wir sagen, wir wollen Demokratie und freie Kunstentwicklung und alles, was dazugehört.
Wie sieht denn der Protest aus, wenn sich dann auch Künstlerinnen und Künstler daran beteiligen? Welche Form hat das?
Dieses hat eine Format, das eigentlich von den also regierenden Kräften nicht verstanden ist. Deshalb ist diese Produktion nicht so gefährlich für diese Regierung. Ich meine, wir sind außerhalb dieser aktuellen Politik im Moment.
Die Kunstwelt, meinen Sie, oder was meinen Sie? Die Künstlerinnen und Künstler sind nicht so sehr im Visier der Erdogan-Regierung.
Genau.
Finden Sie es wichtig, dass sich Personen aus der Kunst- und Kulturwelt der Türkei an den Protesten, die aktuell stattfinden, beteiligen?
Ja, wahrscheinlich. Die junge Generation ist beteiligt, aber ich weiß nicht, wer dabei ist, weil ich war nicht in Protesten beteiligt, aber ich habe auch nicht gehört, dass Künstler und Künstlerinnen dabei also irgendwie Schwierigkeit haben.
Haben Sie das Gefühl, dass die Proteste so groß werden könnten wie damals, 2013, die Gezi-Proteste?
Es ist größer als Gezi-Proteste jetzt.
Jetzt schon.
Also Gezi-Proteste war viel kleiner und es ging um Taksim-Platz. Also es hatte ökologische Gründe und so weiter, auch politische Gründe. Aber jetzt haben wir etwas anderes. Es ist nicht nur in Istanbul. In ganz anatolischen Städten gibt es auch Proteste. Also es heißt, wir müssen unsere Demokratie bewahren. Das ist die Sache. Also die Masse hat verstanden, dass wir die Demokratie irgendwie schützen müssen.
Was sind Ihre Hoffnungen, was sind Ihre Wünsche für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen?
Im Moment kann ich also keine große Hoffnung zeigen. Also wir sind in der Kunstszene nicht so aktiv, weil wir nicht eine große, kräftige Oppositionsmöglichkeit haben.
Warum nicht?
Ja, ich meine, mit Ausstellungen und mit Kunstkritik, Texte können wir nicht einflussreich sein. Mm-hmm. Es geht nicht so hier. Trotzdem kann ich eine Hoffnung haben, weil wir in anatolischen Städten diese 4-5 Biennale haben. In diesen Biennalen haben die Künstler ihre Konfrontation und Proteste mit Werken gezeigt. Ich glaube, die Kunst hat irgendwie die Masse zu dieser Protestsituation vorgeführt. Ich glaube, es ist doch ein Einfluss von der Kunstszene. Aber das ist sehr, im Hintergrund.
Das sagt Beral Madra, Kunstkritikerin und Kuratorin zu den aktuellen Protesten in Istanbul und anderen Teilen der Türkei. Haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Die Netflix-Serie Adolescence ist schon besonders. Zum einen, weil die einzelnen Folgen in One-Takes aufgenommen wurden. Es gibt also keine Schnitte. Da kann man sich beim Gucken schon fragen, wie die das eigentlich gemacht haben. Zum anderen ist die Serie aber auch deshalb so erfolgreich, weil sie ein Thema verhandelt, das ansonsten eher zu kurz kommt. Frauenfeindlichkeit bei männlichen Teenagern, also bei ganz jungen Leuten, das führt so weit, dass es in der Serie zum Mord kommt. Adolescence schlägt seit Erscheinen Wellen und das geht bis in die Politik hinein, wie Valeria Krall berichtet.
Polizei, Hände hoch!
Polizei, auf den Boden!
Ich hab's vergessen!
Wonach sucht ihr? Ihr macht einen Riesenfehler! Hey, hier ist noch ein Kind!
Der hat dich am liebsten getan!
Adolescence hat eindeutig einen Nerv getroffen. Schon in der ersten Woche wurde die Serie in Großbritannien mehr als 24 Millionen Mal geschaut und war in mehr als 79 Ländern auf Platz 1 der meistgestreamten Sendungen. Selbst im Parlament erzählte der britische Premierminister Keir Starmer, dass er die Show zu Hause mit seinen Kindern guckt.
We are watching Adolescence with our children. I've got a 16-year-old boy and a 14-year-old girl. It's a very, very good documentary to watch or drama.
Die Handlung in Adolescence ist zwar fiktiv, aber sie wurde inspiriert von realen Fällen, erzählt Schauspieler und Producer Stephen Graham.
I've read an incident in the paper.
Ich habe in der Zeitung von einem Fall gelesen, in dem ein Junge ein Mädchen erstochen hatte. Kurz danach habe ich einen Fernsehbeitrag gesehen mit einem weiteren Fall in einem komplett anderen Teil des Landes. Das hat mich sehr getroffen und ich habe mich gefragt, was ist hier los? Warum? Warum? Über die Frage diskutiert Großbritannien jetzt. Dabei geht es um toxische Männlichkeit, den Einfluss sozialer Medien auf junge Menschen und die Incel-Bewegung. Incel steht für Involuntary Celibate und bezieht sich meistens auf Männer, die unfreiwillig im Zölibat leben. Was sie verbindet, ist der Hass gegen Frauen, die sie dafür verantwortlich machen, dass sie keine sexuellen Beziehungen haben. Drehbuchautor Jack Thorne ist für die Serie tief in die Recherche eingestiegen und war überrascht, wie leicht es ist, den online verbreiteten Theorien zu verfallen. Ich habe so viel wie möglich konsumiert und dabei gemerkt, dass es wirklich etwas Reizvolles hat. Wenn ich als Teenager hören würde, dass sich 80% der Frauen für 20% der Männer entscheiden und ich also die Situation manipulieren muss, um ein gutes Leben führen zu können, um mich attraktiv zu fühlen, dann hätte mich das überzeugt. Es ist schwierig zu ermitteln, wie viele Jungen in Großbritannien der Bewegung angehören. Klar ist aber, dass die Sprache, die sie benutzen, und die Weltanschauung in sozialen Medien weit verbreitet werden. Und dass besonders männliche Teenager für diese Art von Botschaften anfällig sind. Laut einer Studie vom King's College glaubt jeder vierte Mann zwischen 16 und 29 Jahren, dass es schwieriger ist, ein Mann zu sein als eine Frau. Eine steigende Zahl sagt auch, dass der Kampf für Gleichberechtigung für Frauen zu weit gegangen sei und nun Männer diskriminiert würden. Drehbuchautor Jack Thorne fordert deswegen ein Social-Media-Verbot für Teenager, so wie es die australische Regierung plant.
So I think the government
die Regierung muss die 13-, 14- oder 16-Jährigen vor diesen Inhalten schützen. Dann sehen wir, was das in unserer Gesellschaft verändert. Ein Handyverbot per Gesetz schließt die Regierung im Moment allerdings aus. Für Schulen gibt es bereits die Richtlinie, dass Smartphones während des gesamten Schultags verboten werden sollen. Wie genau das umgesetzt werden soll und ob es funktioniert, ist aber unklar. Immerhin hat die britische Bildungsministerin nun eine Prüfung dieser Regelung angeordnet. Adolescence hat eine Diskussion angeschoben, die weit über das Incel-Problem hinausgeht. In Fernsehprogrammen, Podcasts und am Arbeitsplatz wird im Moment über das Aufziehen von Jungs, über Vorbilder und die Rolle von Vätern diskutiert. Nick Hillman, Bildungsforscher am Higher Education Policy Institute, fordert sogar einen Minister für Männer und Jungen in der Regierung. Gerade in Schulen müsse mehr für Jungen getan werden. Jungs fallen schon in der Vorschule zurück. Und auch danach sind sie in jeder Bildungsstufe weit im Rückstand. Wenn man sich weiterführende Bildung anguckt, sind es nur 36% Männer, 2/3 sind Frauen. Das ist ein langjähriges Problem und es wird immer schlimmer. Und niemand in der Regierung packt es an. Einfache Lösungen gibt es nicht. Dafür ist das Problem zu komplex. Zumindest darüber sind sich alle einig. Und, das zeigt der Erfolg von Adolescence, dass eine breite Diskussion über das Thema längst überfällig war.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Leipziger Buchmesse gilt als wichtigster Frühjahrstreff der Buch- und Medienbranche. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen. Heute Abend wird die Messe im Gewandhaus feierlich eröffnet. Dabei wird der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen. Er geht in diesem Jahr an den belarussischen Schriftsteller Alchert Bacharewitsch für seinen Roman »Europas Hunde«. Das Buch ist in Belarus verboten. Der Autor lebt seit 2020 im Exil, zurzeit in Berlin. Für Besucher und Fachpublikum öffnet die Leipziger Buchmesse morgen. Wegen der hohen Nachfrage wurde erstmals der Ticketverkauf begrenzt. Kann künstliche Intelligenz Bücher schreiben? Ein paar Beispiele für KI-generierte Literatur gibt es schon. Aber hat auch jemand Lust, diese zu lesen? Der Schriftsteller Jonas Lüscher meint, für sogenannte Gebrauchsliteratur, etwa Unterhaltungsromane, Thriller oder Krimis, die mit KI erstellt worden sei, könnten sich möglicherweise Leser finden. Wer aber einen Menschen hinter einem Buch suche, für den sei KI-generierte Literatur eher nichts, sagte Lüscher heute im Deutschlandfunk Kultur.
Ich will ja schon, wenn ich lese, etwas über Menschen erfahren und eigentlich auch über den Autor, die Autorin. Das soll ja schon ein Ausdruck dieser Persönlichkeit sein. Und das würde mir sehr fehlen bei einer KI-Literatur. Also ich lese ja nicht zur reinen Unterhaltung. Und das ist ja eben, glaube ich, der große Unterschied. Wenn Sie einfach am Strand einen Thriller nach dem anderen wegsaugen, so, dann wollen Sie sich unterhalten fühlen und dann ist das irgendwie wurscht, ob da wirklich ein Mensch dahinter ist.
Sagt der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher, Verfasser unter anderem des Romans »Verzauberte Vorbestimmung«. Auf der New Yorker Theatermeile Broadway jagt ein Rekord den nächsten. Gerade erst war gemeldet worden, eine Neuinszenierung von William Shakespeares Othello habe das beste Einspielergebnis innerhalb einer Woche eingebracht. Nun ist das Stück mit Denzel Washington schon wieder von der Spitze verdrängt worden. George Clooneys Good Night and Good Luck schaffte noch einmal fast 500.000 Euro mehr als Othello, nämlich fast 3,1 Millionen. Die Zahlen scheinen einen Trend zu belegen. Die bisherige Broadway-Saison bringt der Musical-Industrie laut Hollywood Reporter bisher fast ein Fünftel mehr Einnahmen als die vergangene. Plastikdosenpartys waren das Erfolgsrezept der US-Firma Tupperware. Im vergangenen Jahr musste das 1946 gegründete Unternehmen Insolvenz anmelden. Doch jetzt will ein französischer Unternehmer Tupperware wieder aufleben lassen. Cédric Meston hat den französischen Tupperware-Zweig gekauft. Er will die Marke in Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien und Polen neu starten. Für den Verkauf will er auf selbstständige Vertriebspartner zurückgreifen. Es könnte also auch hierzulande bald wieder Tupper-Partys geben.
Das Lesen der anderen.
Das ist die Rubrik, in der wir gucken, was die schreibenden Kolleginnen und Kollegen so interessiert. Heute haben wir eine Premiere, zum ersten Mal zu Gast ist die Zeitschrift Berlin Review und zwar in Form von Tobias Haberkorn. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Tobias Haberkorn, Sie sind zusammen mit Samir Selami, Herausgeber von Berlin Review, einer Zeitschrift für Bücher und Ideen, wie es heißt in der Selbstbeschreibung. Mhm. Bevor wir zu der aktuellen Ausgabe kommen, was genau ist die Idee von Berlin Review? Das ist ja kein reines Rezensionsmagazin, man könnte es bei dem Namen erstmal vermuten. Mhm. Was ist mit dem Namen, was ist mit der Zeitschrift gemeint?
Ja, also wir heißen Zeitschrift für Bücher und Ideen. Also es geht um beides, um Bücher und Ideen, aber die Bücher stecken ja auch immer voller Ideen. Die Idee ist so ein bisschen, das Genre der Literaturbesprechung oder der Buchbesprechung zu nehmen, es aber auszuweiten. Also nicht bloß sozusagen den Service zu liefern, hier sind die neuen Bücher, das steht drin und deshalb ist es interessant, sondern eigentlich immer die Publikationen zum Ausgangspunkt zu nehmen, um weitere Gedanken zu entwickeln
und
Fragestellungen zu entwickeln. Na, also wir haben zum Beispiel jetzt im aktuellen Heft, also erstmal sollte man vielleicht sagen, wir sind vor allen Dingen ein Online-Magazin. Mhm. Da haben wir eine höhere Publikationsfrequenz und jetzt machen wir, das ist eben die dritte gedruckte Ausgabe. Das heißt, so alle 4 Monate kommt ein neues gedrucktes Heft heraus und das enthält dann teils neue Sachen, teils Reviews, die wir von denen wir glauben, dass man sie auch gerne ein zweites Mal oder in Ruhe auf Papier nochmal lesen kann. Und was wir dann oft machen, ist, wir entfernen uns ein bisschen vom Beat der Buchaktualität und nehmen uns Sachen vor, die wir ein bisschen mehr vertiefen. Also zum Beispiel haben wir im aktuellen Heft jetzt einen sehr, sehr langen Text. Das ist eigentlich ein Porträt des brasilianischen Schriftstellers Victor Heringer, der die gleiche Generation ist wie Leif Rand oder Sally Rooney und im Grunde genommen von seinen literarischen Fähigkeiten auch sicherlich auf dieser Ebene operiert in Deutschland, aber weniger bekannt ist. Und wir haben also sozusagen ein Werkporträt von ihm auch von einem brasilianischen Schriftsteller und Kritiker geschrieben. Das heißt, wir besprechen oft mehrere Bücher auf einmal, versuchen uns auf das Gesamtwerk der AutorInnen zu konzentrieren und versuchen auch es hinzubekommen, dass sich also Schriftstellerinnen und Schriftsteller selber mit den Kollegen befassen, wie das in dem bei dem Text auch der Fall ist.
Bleiben wir doch gleich bei der aktuellen Ausgabe. Da gibt es einen Text, der spielt ganz klar in Berlin, passt dann auch zum Namen Berlin Review. Der ist von Ulrich Pelzer, heißt Schieberamsch. Vielleicht müssen wir erstmal noch erklären, was Schieberamsch ist.
Schieberamsch, das
so eine Variante des Skatspiels, irgendwie sowas, ne?
Ja, ein Kartenspiel. Also ich kenne das vom Schafkopf. Was genau das Schieberamsch-Spiel ist, erklärt Pelzer in seinem Text eigentlich nicht. Nee. Aber ich glaube, beim Ramsch geht es darum, möglichst wenig Punkte zu machen. Also es gewinnt derjenige, der sozusagen die schlechteste Performance eigentlich hinlegt.
Der Text, das ist ja so eine Milieustudie über Berlin. Ein Berlin, das es nicht mehr gibt, so habe ich das gelesen.
Ja.
Also Menschen aus unterschiedlichen Zusammenhängen, eher arm, eher am Rand der Gesellschaft, würde ich sagen, die aber irgendwie eine Gemeinschaft bilden, Berlin Anfang der 90er, glaube ich, ist das so ungefähr?
Ja, es ist ein unbestimmter Zeithorizont, der, glaube ich, auch die 80er Jahre umfasst und die 90er. Ich glaube, Ulrich Pelzer ist sozusagen lebensgeschichtlich in den 70er Jahren nach Berlin gezogen. Und es ist interessant, dass Sie das ansprechen. Das ist nämlich jetzt eine andere Textgattung, die bei uns auch vorkommt.
Inwiefern?
Na, das ist keine Buchbesprechung, sondern das ist
genau,
tatsächlich.
Wir nennen das
ein Memo. Ja. Das heißt, eine kleine Skizze über die Gegenwart oder eine Reflexion darüber, über kulturelle Phänomene, über Dinge, die passieren. Und hier, also der Anlass für diesen Text, war tatsächlich auch eine Besonderheit unserer Druckausgabe. Denn wir haben auch in jedem Heft einen Fotografen oder eine Fotografin, die uns eine Bildstrecke liefert, die man dann im Centerfold schön durchblättern kann. Und da haben wir eben mit Anne Lass, das ist eine dänisch-deutsche Fotografin, die ein langes Projekt hat über Spielcasinos in Berlin. Und vor 10 Jahren darüber eine erste Fotoreihe gemacht hat und jetzt nochmal ein Update mit 9 Fotos von vor 1-2 Jahren. Und Ulrich Pelzer ist uns eingefallen als jemand, der über diese Szenerie von Spiellokalen und alternde Männer und die Nostalgie, die darin steckt, das sind Themen, die in seinen Romanen auch schon vorkommen. Deshalb haben wir ihn gefragt, ob er denn Lust hätte, sozusagen an den Fotos entlang einen kleinen Text zu entwickeln. Und das hat er hier auch gemacht.
Okay,
das
heißt, er hat sich inspirieren lassen von diesen Fotos von, was sieht man, Spielautomaten, Billardtisch und hat dann diesen Text entwickelt?
Ja, genau. Mhm. Man sieht Berliner Interieurs von Spiellokalen, die es gar nicht mehr gibt, also die in der Regel schon geschlossen worden sind und die die Fotografin noch fotografieren konnte vor 10 Jahren. Und das hat so eine gewisse Patina und erzählt auch etwas über das vergangene West-Berlin beziehungsweise 90er und 2000er Jahre Berlin. Also Pelzer spricht darüber, wie er in Wilmersdorf seinerzeit für 96 Mark Miete ein Zimmer gemietet hatte. Mhm. Und was uns, also warum wir das aber gut fanden, war, es ist sozusagen nicht die reine Nostalgie, sondern es geht auch um die sich verengten Räume. Der Text endet ein bisschen wütender, würde ich sagen. Also nicht in der Verklärung der Vergangenheit, sondern in der Konfrontation mit der Gegenwart. Und das ist auch das, was wir aus den literarischen Texten versuchen rauszuholen.
Das mit den verengten Räumen, das mit den Grenzen, das ist auch ein Thema, das taucht nochmal auf bei Karo Staha zum Beispiel.
Richtig.
Ist es dann so, dass eine Ausgabe ein Oberthema hat oder wie muss man das verstehen?
Nein, das ist bei uns nicht so. Wir arbeiten nicht mit Themenheften, sondern bitten sozusagen unsere Leserinnen und Leser um das Vertrauen, dass sie bei uns eine interessante Mischung finden. Und Karo Stahas Beitrag ist auch ein literarischer Beitrag. Die sind bei uns in der Minderheit. Also meistens ist es tatsächlich, sind es diese Essays, die sich an einem spezifischen Sachthema entlang handeln. Und bei Karosch ist es so, dass sie einen sehr interessanten Text geschrieben hat, der, also einer der Protagonisten darin ist Elon Musk und SpaceX und seine Raketenarbeiten.
Genau, der schießt eine Rakete in den Himmel und die Protagonistin des Textes könnte identisch sein mit der Autorin, sitzt irgendwie zu Hause vorm Computer, hat einen Joint in der Hand, guckt sich das an und Elon Musk sprengt Grenzen, weil für ihn, für den reichsten Mann der Welt oder für einen der besonders Reichen gibt es keine Grenzen. Aber für sie, für die Autorin, für die Protagonistin, die ja lange Zeit Duldungsstatus nur hatte in Deutschland,
genau,
gibt es überall Grenzen.
Richtig. Ja, es beginnt der Text also mit sozusagen einem Kommentar über Elon Musk ist jemand, der Grenzen verachtet und hat selbst Verachtung für Leute, die Grenzen achten, sozusagen. Und das hat natürlich eine große Gegenwartsrelevanz, weil wir alle wissen, was Elon Musk mittlerweile für die amerikanische Regierung macht und welchen Einfluss er da ausübt und wie die amerikanische Regierung insbesondere mit der Frage Migration, also bei uns in Deutschland ist es ja sozusagen ein Rechtsstatus der Duldung, ich weiß nicht, wie es in Amerika heißt, aber das ist eben etwas, was Karosch in ihrer Lebensgeschichte selbst auch über eine sehr lange Zeit erlebt hat. Also sie ist im Irak geboren und
als 97 kam sie nach Deutschland.
Ich glaube, das stimmt. Ja, genau. Also etwa in dem Alter, genau. Mhm. Und ist dann im Ruhrgebiet aufgewachsen. Und sie hat eben in dieser Geschichte, also wir sind mit ihr in längerer Zeit im Kontakt gewesen, hat nochmal ein kleines Event mit ihr gemacht. Und sie hat eine interessante Konstruktion gefunden, um auch diese Zeitebene der Duldung, also eines Zeitraums, der begrenzt ist, der jederzeit auf unvorhersehbare Weise wieder enden könnte, sozusagen, weil es ein unbestimmter Status, ein unsicherer Status ist. Den bildet sie in ihrem Text quasi dadurch ab, dass sie zu verschiedenen Momenten der Vergangenheit zurückgeht, auch Vorblenden in die Zukunft macht und so sozusagen ein Erzählpanorama erschafft, das sich über fast 20 Jahre erstreckt.
Tobias Haberkorn war das, Co-Herausgeber der Zeitschrift Berlin Review. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke dir.
Noch vor wenigen Jahren gab es einen echten Produktionsboom in der deutschen Filmbranche, aber der ist vorüber. Streamer und Fernsehsender müssen sparen und das hat jetzt schon Auswirkungen. Viele qualifizierte Kräfte verlassen gerade die Branche. Andere dagegen hoffen, ja, dass es sich doch noch dreht, dass es wieder aufwärts gehen könnte. Die Verunsicherung auf jeden Fall, die ist groß. Das hat Christian Behrendt festgestellt, als er sich in der Filmbranche umgehört hat.
Allgemein sieht es gerade recht bitter aus. Viele meiner Kollegen, sobald sie nur irgendeinen Job angeboten bekommen, egal was es ist, sagen sie, nehme ich.
Die Auftragslage ist katastrophal in der Filmbranche, aber der Motivaufnahmeleiter Michael Zemke hatte noch Glück. Er hat Arbeit bei einer Daily-Serie gefunden. Dort bekommt er zwar ein Drittel weniger Gehalt, dafür läuft der Vertrag bis zum Sommer.
Es ist üblich, dass man bei einer Daily etwas weniger bekommt, weil man längerfristig angestellt worden ist. Aber ich sehe auch die Situation gerade so, dass aufgrund der Situation in der Filmwelt auch generell weniger gezahlt wird. Das höre ich von Kollegen, die Gagen, die wir sonst üblicherweise verhandelt haben, derzeit weiter schlechter ausfallen als sonst üblich, weil alle wissen, nimm, was du kriegen kannst, sonst kriegst du gar nichts.
Zemke ist Vorsitzender des Bundesverbandes Aufnahmeleiter, der letztes Jahr gegründet wurde. Schätzungen zufolge haben Zehntausende Filmschaffende die Branche zuletzt verlassen. Die deutsche Filmwirtschaft ist nach Jahren des Booms am Tiefpunkt, so der Produzent und frühere Hochschullehrer an der Filmuniversität Babelsberg, Martin Hagemann.
Die Gründe für die Krise in der deutschen Filmwirtschaft zurzeit hängen sicherlich damit zusammen, dass wir aus einer, ich würde sie Überproduktionskrise nennen, kommen. Damit meine ich die Zeit, in denen die Streamer vor 5, 6 Jahren sehr, sehr viel in Auftrag gegeben haben, um in der Konkurrenz untereinander bestehen zu können. Diese Zeit ist vorbei.
Die Streamer konsolidieren und setzen vermehrt, wie der große Gewinner Netflix, auf eine Art Fernsehunterhaltung mit Sport- und Showprogrammen. Diese Umstellung hat die deutsche Filmwirtschaft besonders stark in die Krise gestürzt.
In Frankreich ist sie definitiv nicht da. Frankreich hat enorme Aufwuchszahlen in den letzten Jahren zu verzeichnen gehabt. England ist sehr viel stärker abhängig vom US-amerikanischen Markt. Aber die Engländer reagieren dann in der Regel und haben sie auch diesmal getan am Anfang des Jahres sehr schnell, indem sie ihre Anreize erhöhen.
Aber Deutschland ist im europäischen Rahmen nicht mehr konkurrenzfähig, so Hagemann. Der Grund sei, dass hierzulande immer noch nicht die in Europa üblichen Steueranreizmodelle und Investitionsverpflichtungen für Streamer eingeführt wurden. Die Abwanderung aus der Branche erlebt auch Regieassistent Gregor Stitzel.
Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Absprung sind, die Branche zu verlassen. Also ich habe gestern mit einem Kollegen darüber gesprochen und der meinte auch, er geht davon aus, dass wenn dieses Jahr jetzt weiter so schwach bleibt, wie das letzte war und alles sieht so aus, dass dann im Laufe dieses Jahres noch viele Leute aus der Branche rausfallen werden.
Auch Stitzel sucht gerade nach Beschäftigung und ist dabei, wie viele andere, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Aber das ist nicht so einfach.
Regieassistent ist kein Ausbildungs- und kein Studienberuf. Wir haben die unterschiedlichsten Ausbildungs- und Berufshintergründe. Viele haben ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert, viele aber auch nicht. Im Endeffekt kann man den Beruf nur Learning by Doing am Set erlernen. Und dementsprechend sind viele von uns auch einfach ohne eine Ausbildung.
Obwohl die Aufgaben von Regieassistenten in den letzten Jahrzehnten immer herausfordernder geworden sind, mag Stitzel seinen Beruf sehr gerne. Das Problem der mangelnden Aufträge trifft inzwischen sogar Bereiche, in denen normalerweise händeringend Mitarbeiter gesucht werden. So wie die audiovisuelle Übersetzerin für Japanisch und Chinesisch, Anja Truong.
Ich denke, es ist noch nicht ganz so akut wie jetzt in anderen Sprachen. Gerade mit Englisch oder so, das ist, glaube ich, einfach wirklich nochmal ein ganz anderes Thema. Es ist zum Glück für mich jetzt noch so in den Sprachen, dass ich jetzt noch nicht komplett sage, okay, ich kann jetzt gar nicht mehr davon leben. Aber ich bin auch schon seit einer Weile dabei, mich umzuorientieren, beruflich auf jeden Fall.
Gerade im Anime-Film, sagt Truong, gab es in den letzten Jahren einen riesigen Boom. Auch jetzt gibt es noch eine gewisse Nachfrage, aber die Bezahlung wird immer schlechter. Aber Martin Hagemann ist überzeugt, dass es mit der deutschen Filmwirtschaft wieder aufwärts geht. In der Filmgeschichte war es immer so, dass nach Krisen der Film gestärkt zurückkehrte, meint Hagemann. Krisen gehörten immer zur Branche.
Das hat viel damit zu tun, dass Film, dass Medien, dass Serien einfach eine sehr teure Kunst sind und dafür viel Kapital benötigt wird. Und wenn dieses Kapital nicht mehr in genügender Menge zur Verfügung steht, dann geht die Branche auch schon mal durch eine Konsolidierung hindurch. Der Bedarf an Bewegtbild ist aber größer denn je. Insofern ist mir nicht so bang um die deutsche Filmwirtschaft, wenn wir die richtigen politischen Maßnahmen hier ergreifen.
Für die vielen Filmschaffenden stellt sich allerdings die Frage, wie lange sie diese Durststrecke durchhalten können. Wie schwierig die finanzielle Lage ist, hat sich auch an den vielen Filmschaffenden gezeigt, die sich gemeldet haben, um im Rahmen dieser Recherche ihre Situation zu schildern.
Die Leute machen sich Sorgen, machen sich Gedanken und sind insofern vielleicht auch sehr dankbar und froh darüber, auch wirklich sprechen zu können und zu dürfen. In der Branche muss sich gerade keiner dafür schämen, dass er keinen Job hat.
Ein Beitrag von Christian Berndt.